ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den wirtschaftlichen Aufschwung in Nordkorea und was dahinter steckt. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi führt Gipfelgespräche mit Spitzen Belgiens und der EU. USA und Japan bekräftigen Engagement für Denuklearisierung Nordkoreas. Weiteres koreanisches Schiff passiert Straße von Hormuz. Präsident Lee Jae-myung hat am Mittwoch Belgiens Premierminister Bart De Wever zu einem Gipfelgespräch getroffen. Bei dem Treffen in Brüssel, der ersten Station der Europareise von Lee, wurden Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Belgien erörtert. Es war das erste Spitzentreffen zwischen Korea und Belgien seit Lees Amtsantritt. Später traf Yi mit Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zusammen. Beide Seiten bekräftigten ihr gemeinsames Bekenntnis zum Multilateralismus und zu einer freien und fairen Wirtschaftsordnung. Sie vereinbarten die Einrichtung eines hochrangigen Wirtschaftsdialogs, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Korea und der Europäischen Union zu vertiefen. Sie äußerten sich zudem tief besorgt über Nordkoreas Programme für Atomwaffen und ballistische Raketen. Sie bekräftigten ihr Engagement für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Auch wurde vereinbart, Verhandlungen über ein Informationssicherheitsabkommen zwischen Korea und der EU aufzunehmen, um die Verteidigungskooperation zu stärken. Die USA und Japan haben ihren Willen zur vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt. Nach Angaben des US-Außenministeriums am Mittwoch führten die Außen- und Verteidigungsministerien beider Länder am Montag und Dienstag in Tokio ihren bilateralen Dialog über die erweiterte Abschreckung EDD. In einer Erklärung im Anschluss daran wurde bekannt, dass beide Delegationen Chinas dramatischen und undurchsichtigen Ausbau des Atomwaffenarsenals erörtert hätten. Sie hätten Russlands Auffassung zurückgewiesen, dass Nordkoreas Streben nach Atomwaffen eine abgeschlossene Angelegenheit sei. Sie hätten ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt, hieß es. Bereits in ihrer Erklärung nach dem EDD im Februar hieß es, dass sie ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt hätten. Der Ausdruck erregt jedoch diesmal vor dem Hintergrund des zeitlich überlappend erfolgten Nordkorea-Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping besondere Aufmerksamkeit. Während seines Besuchs in Pjöngjang am Montag und Dienstag brachte Xi die Denuklearisierung Nordkoreas nicht zur Sprache. Dies schürte Spekulationen, nach denen Xi Nordkoreas Atomwaffenbesitz faktisch dulde. Ein weiteres koreanisches Schiff, das nach dem Kriegsbeginn im Nahen Osten in der Straße von Hormuz festsaß, hat am Donnerstag die Meerenge sicher verlassen. Das südkoreanische Ministerium für Ozean und Fischerei teilte mit, ein von einer südkoreanischen Reederei betriebenes Schiff habe die Straße von Hormuz verlassen und setze die Fahrt ohne Probleme fort. Es ist das zweite koreanische Schiff, das die Straße von Hormuz nach dem Kriegsbeginn im Nahen Osten verlassen konnte. Zuvor hatte die Universal Winner, ein Supertanker der Reederei HMM, bereits diese Erlaubnis erhalten. Nach Branchenangaben handelt es sich um die Le Bracer, einen LNG-Tanker des Unternehmens SK Shipping. Zur Besatzung zählen auch 8 Südkoreaner. Dem Ministerium liegen Erkenntnisse vor, nach denen der Schiffsmieter, ein ausländisches Unternehmen, bei den Diskussionen mit der iranischen Seite die Federführung übernahm, so das Ministerium. Immer noch sitzen 24 koreanische Schiffe in der Straße von Hormuz fest und warten auf eine Passage. Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Mai erstmals seit 17 Monaten gesunken. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken gab es im vergangenen Monat 29,12 Millionen Berufstätige im Alter von 15 Jahren und älter. Das sind 40.000 Personen weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit wurde erstmals seit Dezember 2024 ein Rückgang verbucht. Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren sank um 0,5 Prozentpunkte auf 63,3%. Die Beschäftigungsquote bei den 15- bis 29-Jährigen fiel um 2,4 Prozentpunkte auf 43,8% zurück. Die Quote sank damit den 25. Monat in Folge. Die nicht erwerbstätige Bevölkerung stieg um 264.000 gegenüber dem Vorjahr auf 15,986 Millionen. Südkoreas Polizei hat am Donnerstag Durchsuchungen in den Büros der Nationalen Wahlkommission und regionaler Wahlkommissionen eingeleitet, um mögliche Beweismittel zu beschlagnahmen. Grund ist die Stimmzettelpanne bei den Kommunalwahlen am 3. Juni. Etwa 100 Einsatzkräfte der Polizeibehörde von Seoul durchsuchten Räumlichkeiten der Nationalen Wahlkommission in Gwacheon sowie der regionalen Wahlkommissionen in 5 Seouler Stadtbezirken, unter anderem Songpa, wo am Wahltag Stimmzettel gefehlt hatten. Es liegt der Verdacht auf die Verletzung des Wahlgesetzes zu öffentlichen Ämtern sowie Pflichtversäumnis vor. Im Durchsuchungsbefehl werden der inzwischen zurückgetretene Vorsitzende No Tae-ak, der ehemalige Generalsekretär Ho Chol-hun und die Chefs der betroffenen regionalen Wahlkommissionen als Verdächtige aufgeführt. Der E-Commerce-Riese Coupang muss aufgrund eines massiven Datenlecks im vergangenen Jahr eine Rekordbuße von mehr als 620 Milliarden Won zahlen. Das beschloss die Kommission für den Schutz personenbezogener Informationen in Südkorea bei einer Plenarsitzung am Mittwoch. Das Gremium gab am Donnerstag die Entscheidung bekannt, Coupang mit einer Buße von insgesamt 624,7 Milliarden Won oder rund 410 Millionen Dollar zu belegen. Die Entscheidung wurde rund 7 Monate nach Bekanntwerden des Datenlecks bei Coupang im vergangenen November getroffen. Es ist das bislang höchste Bußgeld. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass persönliche Daten von insgesamt 33,2 Millionen Mitgliedern sowie mindestens 4,33 Millionen Nichtmitgliedern durchgesickert waren. Coupang habe gegen die Pflicht zur Meldung eines Datenlecks verstoßen, weil die Firma das Leck erst nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 72 Stunden nach dem Erkennen mitgeteilt habe. Die Kommission nannte es außerdem problematisch, dass Coupang die Ergebnisse seiner eigenen Untersuchung zu dem Hacking-Vorfall auf seiner Website veröffentlicht hatte, ohne sie bestätigen zu lassen. Damit habe es Verwirrung in der Gesellschaft gestiftet. Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die 23. Fußball-WM der Männer findet bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Es ist die bisher größte WM-Endrunde. Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften wurde von 32 deutlich auf 48 erhöht. Die gesamte Anzahl der Spiele stieg demnach von 64 auf 104. Südkorea bestreitet am Donnerstag im Guadalajara-Stadion in Mexiko sein erstes Gruppenspiel gegen Tschechien. Am 18. Juni tritt Südkorea im selben Stadion gegen Mexiko an. Am 24. Juni bestreitet Südkorea in Monterrey sein letztes Gruppenspiel. Gegner ist dann die Republik Südafrika. YouTube hat laut einem eigenen Bericht im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Billionen Won oder 2,3 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt Südkoreas beigetragen. Dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht YouTube Impact Report zufolge sorgte YouTube dafür, dass im letzten Jahr über 85.000 Arbeitsplätze in Südkorea entstanden, die mit Vollzeitstellen vergleichbar sind. In dem Bericht werden YouTube Creator erstmals als eigene Berufsgruppe erfasst, deren Einfluss auf Vertrauen der Öffentlichkeit basiert. Laut einer Umfrage hätten 75% der koreanischen Zuschauer, die YouTube für den Erhalt von Nachrichten verwenden, YouTube als Plattform bezeichnet, die qualitativ hochwertige Informationen zu aktuellen Angelegenheiten biete, hieß es außerdem. Nach weiteren Angaben sagten 85% der koreanischen Zuschauer, sie nutzten YouTube, um Informationen in ihren Interessengebieten zu erhalten oder ihr Wissen zu erweitern. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Zur heutigen Donnerstagsausgabe begrüße ich Isuyan ganz herzlich. Heute berichten wir über folgende Themen. Nordkorea, das seit Jahrzehnten als eines der ärmsten Länder der Welt gilt, erlebt einem Bericht des Wall Street Journal zufolge einen überraschenden wirtschaftlichen Aufschwung, möglich gemacht durch enge Beziehungen zu Russland und China. Anlass für die Berichterstattung war der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Pyongyang Anfang dieser Woche. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Abnehmspritzen wie Wegovy und Mounjaro verändern nicht nur den Körper, sie verändern auch den Kleiderschrank. In Südkorea boomt nun Slimfit-Mode, während Experten vor einem Rückfall in alte Schönheitsideale warnen. Mehr zu diesem Thema im zweiten Teil. Im dritten Teil stellen wir Ihnen eine südkoreanische Studentin vor, die mit einer App über die Wissenschaft des Kimchi-Fermentierens einen Preis beim Apple-Entwickler-Wettbewerb gewonnen hat. Dabei hat sie ganz nebenbei auch ihre Leidenschaft für Studienfache entdeckt. Zum Abschluss hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Zeit für ein paar Takte Musik. Heute haben wir für Sie das Lied All I Can Give You Is Love, gesungen von Pyeon Jin-seop, ausgesucht. Viel Spaß damit. ein Land ist so sehr von der Außenwelt abgeschirmt wie Nordkorea und kaum eines ist ärmer. Doch als China-Staatschef Xi Jinping Anfang dieser Woche Pyongyang besuchte, rückten führende amerikanische Medien ein ganz anderes Bild in den Vordergrund, das eines Landes im wirtschaftlichen Aufschwung. Das Wall Street Journal schreibt, Nordkorea sei derzeit die erstaunlichste Erfolgsgeschichte der Weltwirtschaft. Und tatsächlich lassen sich Zahlen anführen, die diese These stützen. Die südkoreanische Zentralbank schätzt, dass Nordkoreas reales Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 3,7% gewachsen ist, das stärkste Plus seit 8 Jahren. In absoluten Zahlen entspricht das einem Wert von knapp 37 Billionen Won, umgerechnet etwa 22 Milliarden Euro. Besonders auffällig ist die Bautätigkeit in der Hauptstadt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ließ innerhalb nur eines Jahres 10.000 Wohneinheiten im neuen Hwaseong-Viertel Pyongyangs fertigstellen, mehr Neubauwohnungen als im gleichen Zeitraum in Los Angeles oder Chicago entstanden sind. Stefan Haggard, Professor an der University of California, San Diego, der seit Jahrzehnten die nordkoreanische Wirtschaft erforscht, kommt zu einem klaren Urteil. Die Wirtschaftskraft des Landes habe unter Kim Jong-uns etwa 15-jähriger Herrschaft ihren Höhepunkt erreicht und übertreffe sogar die Ära seines Vaters Kim Jong-il. Haggard betont, dass Kim Jong-un dabei auch Glück gehabt habe. Dennoch nennt er die Entwicklung eine bemerkenswerte Leistung für ein so armes Land. Wer Nordkorea in letzter Zeit besucht hat, spürt den Wandel unmittelbar. Rowan Beard, Chef des auf Nordkorea spezialisierten Reiseveranstalters Young Pioneer Tours, war mehr als 100 Mal in dem Land und erlebte bei seiner jüngsten Reise nach Pyongyang eine Überraschung. Früher musste er auf ein Taxi oft lange warten. Diesmal rief sein nordkoreanischer Dolmetscher über die App Samhung ein Fahrzeug und es kam innerhalb von Minuten. Zahlreiche ausländische Besucher berichten Ähnliches. Das heutige Pyongyang entspreche kaum noch dem Bild eines der ärmsten Länder der Welt. Dabei sah es noch vor wenigen Jahren ganz anders aus. Die Corona-Pandemie traf Nordkorea hart, Kim Jong-un ließ die Grenzen hermetisch abriegeln, der Handel mit dem wichtigsten Handelspartner China brach drastisch ein. Auf dem Höhepunkt der Krise, beim 8. Parteitag der Arbeiterpartei Anfang 2021, räumte Kim Jong-un selbst ein, die wirtschaftlichen Ziele in fast allen Bereichen erheblich verfehlt zu haben. Doch das Wall Street Journal ist überzeugt. Diesen Wohlstand hat sich Nordkorea nicht nur aus eigener Kraft erarbeitet. Russland und China spielen dabei eine entscheidende Rolle. Vor allem der Ukraine-Krieg hat Nordkorea eine unverhoffte wirtschaftliche Chance eröffnet. Nach Einschätzung des Südkoreanischen Instituts für nationale Sicherheitsstrategie hat Pyongyang vom Sommer 2023 bis zum Sommer 2024 Waffen im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Russland geliefert. Zum Vergleich, das entspricht mehr als einem Viertel des gesamten Bruttoinlandsprodukts in Nordkorea im Jahr 2024. Chung Park, die im Außenministerium der Biden-Regierung die Nordkorea-Politik leitete, kommentiert dies so. Die enge Bindung an Russland sei der größte Gewinn, den Nordkorea sich erhofft habe. Das Regime sei heute reicher als je zuvor. Auch China trägt maßgeblich zum Wirtschaftswachstum bei. Trotz der UN-Sanktionen gegen Nordkorea hat der bilaterale Handel zwischen Pyongyang und Peking ein 8-Jahres-Hoch erreicht. Und die Digitalwirtschaft des Landes, von Smartphones bis zur Fahrdienst-App, stützt sich weitgehend auf chinesische Bauteile. Die New York Times berichtet ebenfalls über den wirtschaftlichen Wandel Nordkoreas, zeichnet dabei aber ein nüchternes Bild. Kim Jong-un habe die Pandemie genutzt, um die gesellschaftliche Kontrolle rücksichtslos auszuweiten und danach den Ukraine-Krieg als Hebel, um die Wirtschaft anzukurbeln. Doch es gibt auch eine Kehrseite. Der Wohlstand beschränkt sich auf die Hauptstadt Pyongyang. Im Rest des Landes herrscht weiterhin absolute Armut. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa die Hälfte der rund 26 Millionen Einwohner unter Mangelernährung leidet. Zugleich gehört Nordkorea zu den schlimmsten Menschenrechtsverletzern der Welt, einem Land, in dem bereits die Verbreitung südkoreanischer Fernsehserien mit dem Tod bestraft werden kann. Abnehmen liegt im Trend und das spürt auch die Modebranche. In Südkorea sorgen Abnehmspritzen wie Wegovy und Mounjaro nicht nur für schlankere Silhouetten, sondern auch für eine deutlich veränderte Nachfrage im Kleiderschrank. Noch vor wenigen Jahren dominierten weite, lockere Schnitte die Straßen-Souls. In der Pandemiezeit setzten die Menschen auf Komfort und Bewegungsfreiheit. Oversize war angesagt. Doch das Blatt hat sich gewendet. Wer heute durch das angesagte Viertel Seongsu-dong schlendert, sieht vor allem körperbetonte Silhouetten, enge T-Shirts, tief sitzende Jeans, kurze Tops. Dort hat sich in den vergangenen Monaten ein regelrechter Hype um den sogenannten High-Teen-Stil entwickelt, eine von US-amerikanischer Teenager-Mode der 1990er und 2000er Jahre inspirierte Ästhetik mit Crop-Tops, Hotpants und tiefsitzenden Denimhosen. Was einst als jugendliche Nischenmode galt, zieht heute auch Erwachsene in ihren Bann und hat sich längst über das Trendviertel hinaus ausgebreitet. Zahlen aus dem Online-Modehandel bestätigen diesen Wandel. Eine koreanische Plattform meldete für den vergangenen Mai einen Umsatzanstieg bei Slim-Fit-T-Shirts um mehr als 200% im Jahresvergleich. Slim-Fit-Blusen legten um fast 150% zu. Auch bei den Hosen verschiebt sich das Bild. Capri-Hosen, also Hosen, die die Wade freilassen, verkauften sich dreimal so häufig wie im Vorjahr. Bootcut-Jeans und weite Schlaghosenschnitte verzeichneten sogar mehr als viermal so hohe Umsätze. Branchenkenner sehen in der Verbreitung von Abnehmmedikamenten einen wesentlichen Treiber dieser Entwicklung. Wer mit Abnehmmedikamenten wie Wegovy oder Mounjaro erfolgreich Gewicht verloren habe, wolle das auch zeigen und greife daher bewusst zu engeren Schnitten. Laut der koreanischen Arzneimittelbehörde wurden allein im ersten Quartal dieses Jahres knapp 800.000 Rezepte für die beiden Medikamente ausgestellt. Im März überschritt die monatliche Verschreibungszahl erstmals die Marke von 200.000 mit rund 228.000. Das Marktvolumen für Adipositas-Medikamente ist in Südkorea in den vergangenen Jahren rasant gewachsen, von rund 82 Millionen Euro im Jahr 2021 auf gut 140 Millionen Euro im Jahr 2024. Im vergangenen Jahr schließlich explodierte der Markt förmlich und erreichte ein Volumen von rund 466 Millionen Euro. Ähnliche Entwicklungen sind auch aus den USA bekannt. Der Sender CNN berichtete jüngst, dass mehrere große Einzelhändler ihr Angebot an Plus-Size-Kleidung deutlich reduziert haben. Bei der großen US-amerikanischen Handelskette Target sank die Zahl der entsprechenden Online-Artikel innerhalb eines Jahres um 37%. Auch das Label Old Navy hat sein Plus-Size-Sortiment verkleinert. Kritische Stimmen warnen vor den gesellschaftlichen Folgen. Die Body-Positive-Bewegung, also die Strömung, die Körper jeder Form und Größe als gleichwertig anerkennt, hatte in den vergangenen Jahren Einfluss gewonnen. Nun beobachten Fachleute eine Gegenbewegung. Das schlanke Körperideal gewinnt wieder an Gewicht. Die Washington Post zitierte Medizinerinnen und Mediziner mit der Einschätzung, die Verbreitung von Abnehmspritzen wie Wegovy oder Mounjaro könne Essstörungen und den Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, verschärfen. Ein Branchenvertreter brachte es so auf den Punkt. Die Nachfrage nach Oversize-Kleidung sei nicht gänzlich verschwunden, aber das Interesse an Schnitten, die die Körperlinie betonen, wachse spürbar. Als klare Gewinner des Trends gelten Slim-Fit-Oberteile, Capri-Hosen und Bootcut-Hosen. Kimchi ist längst mehr als ein koreanisches Nationalgericht. Es ist ein kulturelles Symbol, das weltweit immer mehr Interesse auf sich zieht. Nun hat eine junge Koreanerin mit einer App über die Fermentationswissenschaft hinter dem Kimchi einen renommierten Preis gewonnen. Die 24-jährige Chang Yu-jin, Studentin der Lebensmittelwissenschaften an der Cha University, einer auf Medizin- und Biowissenschaften spezialisierten Hochschule in Korea, wurde beim Swift Student Challenge von Apple als Distinguished Winner ausgezeichnet. Dieser Wettbewerb wird von Apple jährlich im Vorfeld der weltgrößten Apple-Entwicklerkonferenz WWDC ausgeschrieben und richtet sich an Studierende aus aller Welt. In diesem Jahr gingen insgesamt 350 Preise an Teilnehmende aus 37 Ländern aus der bislang größten Bewerberzahl in der Geschichte des Wettbewerbs. Die begehrte Auszeichnung als Distinguished Winner erhielten davon lediglich 50 Personen. Als Preis wurden sie zu einem dreitägigen Besuch am Apple-Hauptsitz Apple Park im kalifornischen Cupertino eingeladen, wo Tang Yujin am 8. Juni persönlich ihre Auszeichnung entgegennahm. Ihre App trägt den Namen Kimchi Lab und erklärt auf anschauliche Weise, was beim Fermentieren von Kimchi wissenschaftlich passiert. Nutzerinnen und Nutzer erfahren, welche Rolle die einzelnen Zutaten spielen, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Ingwer, Chili und fermentierte Meeresfrüchte, wie lange die Reifung dauert und wie sich dabei die Zusammensetzung der Milchsäurebakterien sowie der Säuregehalt des Kimchi im Laufe der Zeit verändern. All das wird mit interaktiven Grafiken visualisiert. Den Anstoß zur App gaben persönliche Erlebnisse im Ausland. Chang Yujin erzählte, sie habe bei Auslandsaufenthalten in Australien und Europa immer wieder beobachtet, dass ausländische Freunde den fermentierten säuerlichen Kimchi für verdorbenes Essen hielten. Genau dieses Missverständnis wollte sie aus der Welt schaffen. Während ihres Aufenthalts in Europa lud sie Freunde ein, gemeinsam Kimchi herzustellen, um ihnen den Fermentationsprozess direkt zu erklären. Ähnlich wie beim Persönlichkeitstest MBTI unterteilt die App Kimchi in verschiedene Reifestufen, vom frisch eingelegten Kimchi über mittelreifen bis hin zum säuerlichen, langfermentierten. Zu jeder Stufe werden passende koreanische Gerichte und Rezepte vorgeschlagen. Auch auf die kulturelle Bedeutung des Kimchi wird eingegangen. Die App erwähnt, dass die koreanische Kimjang-Kultur, also die traditionelle gemeinschaftliche Zubereitung von Kimchi für den Winter, im Jahr 2013 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde. Ursprünglich hatte sie sich in ihrem Studium nicht gut aufgehoben gefühlt und war zur Apple Developer Academy, einer Entwicklungsausbildung von Apple, gewechselt, um etwas anderes auszuprobieren. Nach dem Abschluss der Ausbildung kam ihr dann die Idee, ihr Fachwissen in eine App zu übersetzen, konkret die komplexen Theorien aus ihrer Lehrveranstaltung über fermentierte Lebensmittel in eine intuitive, leicht verständliche Anwendung zu verwandeln. So entstand Kimchi Lab. Anfangs habe sie gedacht, das Studium der Lebensmittelwissenschaften liege ihr nicht. Durch die App-Entwicklung aber habe sie ihr Fach auf einmal richtig für sich entdeckt. Bemerkenswert ist, dass Chang Yujin vor ihrer Ausbildung keinerlei Programmierkenntnisse hatte. Den Schlüssel zu ihrem Erfolg sieht sie in der konsequenten Nutzung von künstlicher Intelligenz. Allerdings betonte sie, dass Codieren könne die KI übernehmen, aber die Idee zu entwickeln und der KI verständlich zu machen, das müsse man selbst leisten. Genau das habe sie in der Apple Developer Academy gelernt. Für die Zukunft plant sie, Kimchi Lab weiterzuentwickeln, mit einer Unternehmensversion, die Kimchi-Exporteuren helfen soll, den Fermentationsprozess während des Transports anhand von Temperatur- und Gasdaten zu überwachen und die Ergebnisse mit Verpackung und Logistik zu verknüpfen. Daneben hat sie durch das Projekt auch Interesse am App-Design und an der Produktkonzeption entwickelt und möchte künftig auch in diesem Bereich tätig sein.
Schreibende Menschen. KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. In den 1920er und 30er Jahren treten in Korea erstmals Dichterinnen und Schriftstellerinnen in Erscheinung, die sich für Frauenrechte in der koreanischen Gesellschaft einsetzen und in ihren Werken feministische Positionen vertreten. Ebenso wie Na Hae-seok, von der in der vergangenen Sendung die Rede war, wird auch Kang Kyung-ae in Korea bis heute als wegweisende Feministin der ersten Stunde betrachtet. Geboren 1906, das Geburtsjahr ist allerdings nicht eindeutig gesichert, in Songhwa in der Provinz Hwange, als Tochter einer Hausangestellten, verliert sie ihren Vater im Alter von 5 Jahren, muss nach Changnyeon umziehen, wo ihre Mutter einen Mann heiratet, der bereits 3 Kinder aus einer früheren Ehe mitbringt. Eine schwierige, von Schmerz geprägte Kindheit. Doch Kang Kyung-ae ist ein begabtes Kind. Im Alter von 8 Jahren lernt sie anhand einer Ausgabe des Chunhyang-jeon lesen und schreiben, zu einer Zeit, als Bücher für Frauen noch verboten waren. Bereits im Alter von 10 Jahren liest sie ihren Nachbarn koreanische Volksmärchen vor, wird in der Schule für ihre Aufsätze ausgezeichnet und erzählt ihren Mitschülern Geschichten, die sie sich selbst ausdenkt. Im Jahr 1931 erscheint mit Pagem, das zerbrochene Komungo, ihre erste Veröffentlichung. Kang Kyung-ae lässt sich als Schriftstellerin in der Mandschurei nieder und heiratet dort einen Kommunisten, der aus erster Ehe geschieden ist. Sie veröffentlicht nun regelmäßig Texte, so die Erzählungen Der Gemüsegarten, Das Fußballspiel, Salz, Mutter und Kind sowie feministische Schriften. In vielen dieser Texte werden die traditionelle Vorstellung von Familie und die gesellschaftliche Unterdrückung der Frau angeprangert. 1939 wird Kang Kyung-ae zur Redakteurin der mandschurischen Ausgabe der Zeitung Joseon Ilbo ernannt und beendet nach 7 Jahren ihre schriftstellerische Tätigkeit. Kang Kyung-aes Werke basieren vielfach auf ihren Erfahrungen in Kando in der Nordmandschurei. Im Mittelpunkt steht das Leben bedürftiger Bauern und Arbeiter der Kolonialzeit. Gewalt durch die Feudalherren und Widerstand der Bauernschicht sind wesentlicher Bestandteil des grausamen Lebens von Kangs Charakteren. Besonders deutlich zum Ausdruck kommt ihr Verständnis der sozialen Realität in ihrem Roman Ingan Munje, das Problem des Menschen. Er spielt an 2 gegensätzlichen Orten, im Bauerndorf Yongyeon und in einem Fabrikviertel in der Hafenstadt Incheon. Im Bauerndorf verliert eine Frau ihren Vater durch grausame Grundbesitzer und noch ohne von seinem Tod zu wissen, fällt sie der Lust herzloser Männer zum Opfer. In Incheon durchleidet sie als Fabrikarbeiterin alle möglichen Torturen und stirbt schließlich an Erschöpfung. Doch ihre tragische Lebensgeschichte ist nicht einfach nur eine Litanei der Not. Durch ihre Erfahrung als Fabrikarbeiterin wird die Protagonistin sich der Machtstrukturen bewusst, die hinter ihrer Ausbeutung und Unterdrückung stehen. Sie weigert sich, in Selbstmitleid und Isolation zu versinken und widersetzt sich dieser Macht. Dem Roman gelingt die direkte Beschreibung der leidvollen damaligen Zeit und der Ansatz einer Suche nach Lösungen für grundlegende menschliche Probleme. Kang Kyung-ae stirbt 1943 im Alter von 37 Jahren in ihrem Haus in der Provinz Hwange, einen Monat nach dem Tod ihrer Mutter. Das war das KBS-Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Tonight is the Night von Kim Hyun-seol. Danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss. 될까? 아무것도 필요 없을지도 몰라.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir ab heute mit Ausschnitten aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen aus dem Jahr 2016, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 모르지. 모르지 heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie das weiß ich auch nicht oder wer weiß. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Choi Sua, Sung Mi-jin, Yang He-jin und Kim Joo-hyun befinden sich auf dem Weg zum Flugzeug, um ihre Schicht anzutreten. Yang He-jin und Kim Joo-hyun sehen zufällig den Piloten Park Jin-seok und sprechen über ihn und seine Frau.
Sungmun-dara, 멋지다.
와이프가 승무원이래?
누구?
모르지. 평범하대. 김재근 차례.
먼저 가보겠습니다. 너네 둘.
네?
그래. 관투자.
혹시 송 선배님이 박 기장님의...
아닙니다.
오바하지 마.
네가 평범하다 그래서 발끈한 거 아니야. 박진석이 멋있다 그래서 발끈한 거지.
An einer Stelle sagt Kim Joo-hyun hier, 모르지? Das weiß ich auch nicht.
모르지.
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 모르지 kann man zum einen verwenden, wenn man auf eine Frage antworten will, dass man etwas natürlich nicht weiß. 내일 비 올까? 모르지. Ob es morgen wohl regnet? Das weiß ich auch nicht. Hier noch ein Beispiel. 환율이 계속 오를까? 모르지. Ob der Wechselkurs wohl weiter steigt? Das weiß ich auch nicht. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지. 환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지.
Zum anderen kann man damit auch eine vage Hoffnung für die Zukunft zum Ausdruck bringen. 저 사람도 너 좋아해? 아니, 하지만 앞으로 어떻게 될지는 모르지. Mag er dich auch? Nein, aber wer weiß, wie es sich entwickelt. Hier noch ein Beispiel. 우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야? 모르지, 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. Fällt unsere Reise wegen dem Regen etwa ins Wasser? Wer weiß, das Wetter kann auch plötzlich besser werden. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. 우리 여행 비 때문에 망치는 거 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
그 war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 모르지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über den General Chao Chao aus dem Panzer die Chokbyokka und über eine Gruppe von Komungo-Spielern aus der Ära des Vereinten Schillerreiches. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Das Panzo di Chokbyokka wurde von dem historischen chinesischen Roman Die Geschichte der drei Reiche inspiriert. Obwohl die Geschichte also in China spielt, spiegelt das Panzo die Gefühle der einfachen Koreaner wider. Im Originalroman gilt der General Chao Chao als einer der Helden, auch wenn er etwas berechnend ist. Im Panzo wird er dagegen als eine kleinmütige und egoistische Figur beschrieben. Er rennt allein weg, während seine Soldaten in einem unerwarteten Angriff mit Feuerpfeilen sterben. Und nach seinem knappen Überleben streitet er mit den wenigen Truppen, die noch am Leben sind, darüber, was sie als nächstes tun sollen. Die Zuschauer des Chokbyokka machen sich über General Chao Chao lustig und lachen ihn meist aus, weil er so ein Feigling ist. Aber vermutlich würde so mancher von uns in solch einer Situation nicht anders reagieren. Hören wir nun das Projekt RAK mit dem Lied So in Beleipe, zu Deutsch Das Leben eines einfachen Mannes. Das Lied macht sich ebenfalls über Chao Chaos feiges Verhalten lustig.
조전이라 정신이 기겁하여 김수정을 걷어잡아 으뜻 지금 통과 탈탈 도망온다 조조 저기 간다
Diese Woche möchten wir Ihnen eine Gruppe von Kommungurmeistern vorstellen, die im Vereinigten Schiller lebten. Sie waren entscheidend dafür verantwortlich, dass das Instrument aus Kokodyor bis heute überlebt hat. Die Kommungur soll in der Kokodyor-Ära von Wang San-ak erfunden worden sein. Er soll so schön auf der Zither gespielt haben, dass ein schwarzer Kranich zu seiner Musik tanzte. Doch 668 nach Christus stürzten Schiller und die chinesische Tang-Dynastie das Königreich von Kokodyor. In dieser Zeit lernte Okbo Go auf der Kommungur zu spielen. Laut dem Samguk-Sagi, zu Deutsch die Chroniken der drei Reiche, lebte Okbo Go 50 Jahre lang im Gebirge Chirisan. Dort wurde er ein Meister der Kommungur und schrieb 30 neue Stücke für das Instrument. Diese Kompositionen gab er an Suk Myong Dück weiter, der sie wiederum dem Meister Kwigim beibrachte. Doch Kwigim war ein Einsiedler, der den Chirisan nie verließ und das Spiel auf der Kommungur niemandem beibringen wollte. Der König von Schiller machte sich Sorgen, dass die Tradition der Kommungur verloren gehen könnte. Er ernannte Yun Hung zum Bürgermeister von Nammon, einer kleinen Stadt in der Nähe des Chirisan. Yun Hung schickte zwei aufgeweckte Jungen zu Kwigim, um das Instrument zu erlernen. Der Meister brachte ihnen zwar die Grundlagen des Spiels bei, aber behielt alle entscheidenden Techniken für sich. Yun Hung suchte ihn auf und bat ihn mit ausgesuchter Höflichkeit, seine Kunst weiterzugeben. Damit rührte er schließlich das Herz des Musikers. Kwigim hinterließ einem der beiden Schüler drei Kompositionen und dessen Sohn schrieb später dann 7 weitere Stücke für die Zither. Von da an wurden immer mehr Menschen in der Kunst der Kommungur unterwiesen und das Überleben war gesichert. Hören wir nun den Kommungur-Meister Chong Dae-sok mit dem Stück So-yop San-bang. Es wurde von dem legendären Hwang Byung-gi geschrieben. Es gibt eine sehr alte Geschichte über brüderliche Hingabe und Loyalität, die von zwei Prinzen handelt. Sie heißen Bui und Shu Qi und lebten in dem alten chinesischen Stadt Guzhou. Ihr Vater ernannte den jüngeren Bruder Shu Qi zu seinem Nachfolger. Doch dieser weigerte sich, gekrönt zu werden, weil Bui der Ältere war. Bui wiederum weigerte sich, den Thron zu besteigen, weil dies gegen den Wunsch seines Vaters war. Die beiden Brüder flohen also und überließen den Thron dem zweitältesten Bruder. Es gibt noch eine Geschichte über dieses Brüderpaar. Während des chaotischen Übergangs von der Shang zur Zhao-Dynastie flohen sie zum Berg Shuyang. Sie lebten dort als Einsiedler und weigerten sich aus Loyalität zu den Shang, den Zhao, zu dienen. Von vielen wurden sie für ihre Loyalität gefeiert. Doch der Gelehrte Song Sam-mun, der in der Joseon-Ära lebte, schrieb ein Gedicht über die beiden. Darin kritisierte er sie dafür, die Kräuter vom Land der Zhao gegessen zu haben. Hätten sie den Shang wirklich treu bleiben wollen, dann hätten sie nichts vom Land der Zhao essen dürfen, auch keine Kräuter. Song Sam-mun selbst wurde seinem hohen Anspruch an Loyalität gerecht. Er wurde dafür hingerichtet, dass der König Sejo kritisierte, weil dieser seinen jungen Neffen König Tanjong vom Thron gestoßen hatte. Hören wir nun Huang Gyunam mit dem Lied Suyang Sanga, das auf Song Sam-muns Gedicht beruht. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.